Oskars Abenteuer. Eine Geschichte von Annette Herzog. Gelesen von Oliver Rohrbeck. In einem kleinen, ordentlichen Haus mit Strohdach und mit Blumen in den Fenstern, umgeben von einem Garten und einer Steinmauer und dahinter von Wald und Feldern und einem See, der im Winter zufror und auch im Sommer ganz gut zu gebrauchen war, wohnte Oskar. Er war 6 Jahre alt und interessierte sich vor allem für Menschenfresser, Schatzkarten, Regenwürmer zum Angeln und seit kurzem auch für Computerspiele. Wenn er morgens in den Garten hinaustrat, hatte er glatt gekämmte Haare, eine gewaschene Jacke, geschrubbte Fingernägel und ein sauberes Taschentuch in der Hosentasche. Wenn er abends ins Haus zurückkehrte, hatte er immer noch ein sauberes Taschentuch in der Hosentasche. Aber in seinen Haaren saßen Kletten, um seine Finger klebten Pflaster und seine Jacke war meistens verschwunden. Nur seine Augen sahen morgens wie abends blau und unschuldig aus. Oskars Mama sagte einmal, sie hätte sich gewünscht, dass Oskar ein Mädchen geworden wäre. Er hätte dann Anna geheißen und sie hätte ihn zum Klavierunterricht und zum Ballett gebracht. Oskar war froh, dass er ein Junge geworden war, denn auch als Mädchen wäre er nicht gern zum Ballett gegangen. Auch hätte er als Mädchen Röcke und weiße Strumpfhosen tragen müssen. Und wenn er daran dachte, schüttelte er sich. Deshalb war es sicher auch besser, dass sein kleiner Bruder Lars ebenfalls ein Junge geworden war. Außer Oskars Haus standen in dem kleinen Ort am See nur noch 4 andere Häuser und eine Scheune. Die Scheune gehörte dem Bauern Willi Johansen. Er war 40 Jahre älter als Oskar und er war Oskars Freund. Viktor, Jakob und Robert, die zusammen mit Oskars großer Schwester Jule in eine Klasse gingen, waren nur 8 Jahre älter als Oskar und trotzdem wollten sie nicht seine Freunde sein. Manchmal fiel es Oskar schwer, das Leben zu begreifen. Ein toller Hecht. Als Oskar aufwachte, hatte er das sichere Gefühl, dass dies wieder einer der Tage werden würde, an denen alles schief ging. Er hätte nicht einmal sagen können, was ihm diese Gewissheit gab, denn eigentlich sah soweit alles ganz normal aus. Von draußen schien die Sonne durch das Fenster und ein leichter, milder Morgenwind bewegte die bunt gemusterten Gardinen, die Mama schon zur Seite geschoben hatte. Sein Zimmer sah noch genauso aus wie gestern Abend, als er ins Bett gegangen war. Die Indianer und Rennautos lagen auf dem Fußboden verstreut, dazwischen stand die Büchse mit den Regenwürmern und daneben lagen Oskars Hosen und seine Socken und die Unterwäsche, so wie sie von ihm abgefallen waren. Zum Glück war auch niemand in der Nacht aufgetaucht und hatte alle Dinge aufgeräumt, denn sonst hätte er keine Chance gehabt, sie jemals wiederzufinden. An der Wand gegenüber stand Lars' weißes Gitterbett. Lars lag halb versteckt unter seiner Decke und pustete leise im Schlaf. Über ihm an der Wand hing das selbstgemalte Bild, das Oskar ihm zu seinem 2. Geburtstag geschenkt hatte. Das war letzten Herbst gewesen und seitdem hing es dort in einem Rahmen. Oskar war sehr stolz darauf. Es war ein Kunstwerk, fand er. Die Seeräuber auf dem Bild hatten schwarze Augenklappen und Holzbeine und Gewehre, die größer waren als sie selbst. In ihr Schiff hatten die Feinde Löcher geschossen und auf dem Meer tanzten hohe Wellen. Darüber lachte eine große, strahlende Sonne, die ebenfalls eine Augenklappe über dem rechten Auge trug. Solch ein schönes Bild würde er nie wieder malen, wusste Oskar, denn vor 2 Wochen war er 6 Jahre alt geworden. Und mit 6 Jahren malt ein Junge nicht mehr, behauptete er. Malen war Mädchenkram, mit dem Oskar sich nicht länger abgab. Er wusste also nicht, was ihm dieses ungute Gefühl gab, und vor allem hatte er keine Ahnung, aus welcher Richtung die Gefahr drohte. Vorsichtshalber zog er erst einmal seine Seeräubersachen an. Mit Säbel im Gürtel und Tuch um den Kopf. Gegen die Sonne und den Schweiß. Seine Mutter stand in der Küche und rührte einen Pudding. In ihrem Gesicht, über der Nase, stand bereits eine Ärgerfalte. Und da ahnte Oskar, in welcher Ecke die Gefahr lauerte. Mama war manchmal ein wenig verstimmt, wie Papa es auszudrücken pflegte, und dann ging man ihr besser aus dem Weg. So machte es Papa. Und Oskar machte es ihm nach.
»Das ist, weil wir immer alles schmutzig machen«,
hatte Oskar Papa erklärt. Und der hatte gelacht, sodass seine Augen zu schmalen, lustigen Schlitzen wurden und sich viele 1000 Fältchen durch sein Gesicht zogen. Oskar liebte die Lachfältchen seines Vaters. Aber leider war der jetzt auf der Arbeit und seine Lachfältchen hatte er mitgenommen. Schnell frühstücken und dann nichts wie weg. In den Garten oder zu den drei Nachbarhäusern hinüber, wo Viktor, Jakob und Robert wohnten. Die waren jetzt zwar alle in der Schule, zusammen mit Oskars großer Schwester Jule, aber Frau Joachimski war zu Hause. Und die war auch ganz nett. Die hatte keine Ärgerfalte auf der Stirn. Die hatte nur ein paar Kummerfalten, weil ihr Mann vor ein paar Jahren gestorben war. Aber vor denen brauchte man sich nicht zu fürchten. Und wenn Bauer Johansen nicht gerade mit dem Traktor unterwegs war, dann durfte Oskar vielleicht sogar ein Stück auf dessen Pony reiten. »Du könntest wenigstens noch deine Schuhe putzen, bevor du dich wieder in der Gegend herumtreibst«, sagte Mama. Es war erstaunlich, wie gut Mama Gedanken lesen konnte. »Ich kann ja meine Gummistiefel anziehen«, erwiderte Oskar. »Gummistiefel sind zum Schmutzigmachen da. Das hast du selbst gesagt.« »Ich habe wohl kaum gesagt, dass Gummistiefel zum Schmutzigmachen sind. Ich habe gesagt, wenn du dich schon schmutzig machst, dann lieber mit den Gummistiefeln als mit den neuen weißen Turnschuhen.« Es war schwer, mit Mama zu diskutieren. »Darf ich angeln gehen?«, fragte Oskar. So ein sonniger Tag wie heute, mit ein paar kleinen weißen Wölkchen am Himmel und einem leichten Wind, der den See kräuselte, war das beste Wetter zum Angeln. Das hatte Bauer Johansen gesagt, und Bauer Johansen wusste, wovon er sprach. »Du machst dich nur nass. Ich kenne dich«, antwortete Mama. »Außerdem hast du gar keine Angel.« Oskar wusste, dass er keine Angel hatte. Das war genau eines der schlimmsten Dinge in seinem Leben. Viktor und Jakob und Robert und überhaupt alle Jungen hatten eine Angel, nur er nicht. Dabei hatte er sich zu seinem 6. Geburtstag so sehr eine Angel gewünscht. Nur eine Angel hatte er sich gewünscht. Nicht eine Kleinigkeit mehr, denn er wollte sicher gehen, dass er sie auch bekam. Aber nicht einmal das hatte etwas genützt. »Eine Angel ist noch nicht das Richtige für dich«, hatte Mama gesagt. »Warte, bis du etwas größer und vernünftiger bist.« Sie hatte ihm stattdessen eine Schubkarre und einen kleinen Spaten geschenkt. Als ob Mama eine Ahnung davon hätte, was das Richtige für ihn war. Auch Papa hatte ein wenig traurig ausgesehen, als er Oskars Enttäuschung über die Schubkarre sah.
»Wenn ich einmal Zeit habe, bauen wir dir eine Angel«,
hatte er Oskar abends zugeflüstert und mit dem einen Auge gezwinkert. Das tat er jedes Mal, wenn sie ein Geheimnis miteinander teilten.
»Das bleibt aber unter uns Männern«, pflegte Papa zu sagen, wenn es um solch wichtige Dinge wie Angeln ging.
Und dann fühlte sich Oskar groß und stolz und von der gleichen Sorte wie er. Nur leider hatte Papa selten einmal Zeit. Und deshalb hatte er auch noch keine Angel gebaut. Mama hatte Oskar den Rücken zugekehrt und schnitt Zwiebeln. Ihre Augen tränten, das konnte Oskar an ihrem Schniefen hören. Leise rutschte er von seinem Stuhl und stahl sich aus der Küche. Das Taschenmesser, das Papa zusammen mit seinen Streichhölzern auf dem Tisch vergessen hatte, ließ er in seine Hosentasche rutschen. Er konnte ja schon einmal beginnen mit der Angel. Er konnte einen langen Stock suchen gehen und vielleicht fand sich bei Bauer Johansen in der Scheune noch ein Angelhaken. Es gab fast nichts, das man in seiner großen Scheune nicht finden konnte. Bauer Johansen stand am anderen Ende des Feldes und besah sich ein Rad seines Traktors.
»Bauer Johansen!«
schrie Oskar und rannte mit dem aufgeklappten Taschenmesser in der Hand auf ihn zu.
»Hast du einen Angelhaken für mich?«
»Klapp das Messer zusammen, Junge«, sagte Bauer Johansen erschrocken. »Wenn du hinfällst, stichst du dir die Augen aus. Ein Taschenmesser klappt man erst auseinander, wenn man etwas damit schneiden will.«
»Aber ich will ja damit etwas schneiden«, keuchte Oskar. »Ich will mir eine Angel bauen. Hast du nicht einen Angelhaken, den du mir mal borgen kannst?«
»Was für Fische willst du denn angeln?« fragte Bauer Johansen. »Barsche?«
»Ja«,
Oskar nickte.
»Wenn Barsche groß sind, dann Barsche.«
Bauer Johansen lächelte.
»Das wäre doch gelacht, wenn wir keinen Haken für dich finden würden. Steck das Messer weg und komm mit. Ich muss sowieso mal einen Schraubenschlüssel aus der Scheune holen.«
Er stapfte mit festen Schritten über das staubige Feld und Oskar lief in seinen Gummistiefeln hinter ihm her.
»Ich glaube, ich habe sogar einen ganz besonderen Haken für dich«, sagte Bauer Johansen. »Mit dem fängst du einen ganzen Eimer voller Barsche.«
Er zwinkerte Oskar zu. Bauer Johansen war auch so einer, mit dem man Geheimnisse teilen konnte. Er kramte lange zwischen den Nägeln und Schrauben in einer alten Blechdose, die auf dem Regal gleich hinter der Scheunentür stand.
»Hier ist er«,
sagte er endlich und reichte Oskar einen krummen, etwas rostigen Angelhaken. Auf den ersten Blick sah er ganz normal und eher unansehnlich aus.
»Fast hätte ich ihn vergessen. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Mit diesem Haken habe ich als Junge schon einmal einen Hecht aus dem See gezogen.«
Und er betonte das Wort Hecht, so als würde es sich dabei um einen vergoldeten Wunderfisch handeln, der drei Wünsche erfüllte, wenn man ihn aus dem Wasser zog.
»Danke«,
rief Oskar und war schon wieder am Laufen.
»Pass gut auf ihn auf«, rief Bauer Johansen ihm hinterher. »Von dem kommt kein Fisch wieder los.«
Das wollte Oskar auch hoffen, dass kein Fisch wieder von dem Haken loskam. Von den Holunderbüschen hinter der Steinmauer schnitt er sich einen langen Zweig ab. Das Taschenmesser, das Papa da besaß, war gar nicht so schlecht. Vielleicht hatte er schon vergessen, dass er es auf dem Tisch liegen gelassen hatte, dann konnte Oskar es noch eine Weile behalten. So ein scharfes Messer konnte man immer einmal gebrauchen. Im Keller lag eine Rolle mit Angelsehne. Das wusste Oskar, denn Papa hatte erst neulich ein Stück davon abgeschnitten, um ein Bild an die Wand zu hängen. Oskar fädelte das Ende der Sehne, das von der Rolle herabhing, durch die winzige Öse des Angelhakens und verknotete es. Feste Knoten konnte er gut. Feste Knoten konnte er viel besser als feste Schleifen. Und das war auch richtig so, denn Schleifen sind etwas für kleine Mädchen. Er zog noch einmal. Der Knoten hielt. Nun musste er nur noch das andere Ende der Sehne um seinen Stock binden. Und schon war die Angel fertig. Überhaupt kein Kunststück für ihn, solange er das richtige Werkzeug hatte. Die ganze Rolle konnte er nicht mitnehmen, denn vielleicht kaufte Mama ja noch mehr Bilder, die an die Wand gehängt werden mussten, aber er wickelte ein reichliches Stück von der Sehne ab. Das Wichtigste an so einer Angel war schließlich eine Sehne, die weit auf den See hinausreichte. Nur, warum musste sich Angelsehne immer verheddern? Eben noch hatte sie so schön ordentlich auf der Rolle aufgewickelt gelegen und plötzlich war ein schier unentwirrbarer Knoten daraus geworden. Oskar zerrte an der einen Seite des Knotens und dann an der anderen. Seine kleinen Finger knüpften und zogen. Er lockerte eine Schlaufe hier und eine andere da, aber der Knoten gab nicht nach. Im Gegenteil, er wurde kleiner und immer fester und die dünne Sehne ließ sich immer schwieriger daraus hervorziehen. Oskar begann vor Ungeduld zu zappeln und stampfte ärgerlich mit dem Fuß.
»Na warte, ich kriege dich schon auf«,
drohte er. Wütend riss er mit einem Ruck an beiden Enden gleichzeitig und plötzlich, er begriff gar nicht so schnell wie, war der Knoten verschwunden. Aber nicht nur der Knoten war verschwunden, auch der Angelhaken war auf einmal weg. Das heißt, ganz weg war er auch wieder nicht. Er steckte nur tief in Oskars Fingerkuppe und ein Stückchen schaute noch heraus. In der rechten Fingerkuppe steckte er, in der Hand, in der er beim Essen den Löffel hielt. Entgeistert starrte Oskar auf seinen Finger. Plötzlich tat es auch weh. Oskar rührte vorsichtig an dem Stück des Hakens, das herausschaute, aber da tat es nur noch mehr weh. Er steckte tief und es war ein guter Haken. Einer, der Hechte fing und von dem kein Fisch wieder loskam. Einer, von dem vielleicht auch kein Finger mehr loskam. Dann rannte Oskar mit dem Haken im Finger die Treppe hinauf in den Garten und schrie. Er schrie so laut, dass Bauer Johansen vom Feld herbeigeeilt kam und Mama und sogar Frau Joachimski von nebenan. Abwechselnd zogen und zerrten und drehten sie an dem Haken, vorsichtig und mit einem Ruck und in die eine Richtung und in die andere. Aber der Haken saß fest. Oskar kniff sich mit seiner heilen Hand in den Oberschenkel und kämpfte gegen die Tränen. Auch Viktor, Robert und Jakob waren inzwischen aus der Schule gekommen und Jule und alle standen um ihn herum, als hätten sie noch niemals jemand mit einem Angelhaken im Finger gesehen.
»Jetzt müssen Sie bestimmt den Finger abschneiden«, sagte Robert.
»Oder die ganze Hand«,
meinte Jule.
»Er hat trotzdem Glück gehabt. Stell dir vor, er hätte seinen Kopf geangelt.«
Mama wurde ärgerlich. Ausnahmsweise einmal war sie mit Oskar einer Meinung.
»Hört auf mit diesem Unsinn! Geh lieber rein, Jule, und ruf den Papa an.
Er muss von der Arbeit kommen und Oskar mit dem Auto zum Krankenhaus fahren.
Schneiden Sie dann wirklich meinen Finger ab?
Flüsterte Oskar. Nun rann doch noch eine Träne über seine Wange.
Dann will ich aber auch eine Seeräuberklaue haben.
So schnell war Papa noch nie von der Arbeit gerast. Seine Schmunzelfalten waren verschwunden. Stattdessen zog sich eine Sorgenfalte quer über seine Stirn. Der Arzt im Krankenhaus gab Oskar eine Betäubungsspritze in den Finger und dann holte er eine Zange und schnitt den Haken durch. Unter der Öse und über dem Widerhaken, der machte, dass kein Fisch wieder von der Angel rutschte. Den Rest des Angelhakens zog er mit einer anderen Zange aus der Fingerspitze. Oskars Finger ließ er dran. Auf dem Rückweg vom Krankenhaus saß Oskar vorn neben dem Papa im Auto. Um seinen Finger klebte ein großes Pflaster. Oskar weinte. Er weinte nicht so sehr, weil es weh tat. Das tat es auch, aber daran dachte er jetzt nicht mehr.
»Mein Haken«, schluchzte er. »Dieser dumme Arzt hat einfach meinen schönen Angelhaken kaputt gemacht.«
Er versuchte nicht mehr gegen die Tränen zu kämpfen und es hätte wohl auch keinen Sinn gehabt. Denn wenn man einen so schönen Angelhaken verloren hatte, einen, der von Bauer Johansen war und an dem sogar schon ein Hecht gehangen hatte, dann musste man einfach weinen, selbst wenn man schon 6 Jahre alt war. Papa verstand ihn und er wusste, dass selbst eine ganze Schachtel neuer Haken den alten, rostigen von Bauer Johansen nicht ersetzen konnten. Das war so etwas, was nur er verstand, und sie brauchten nicht einmal darüber zu sprechen. Er legte nur hilflos seine schwere Hand auf Oskars Kopf. Das half ein wenig. »Einen tollen Hecht hast du da geangelt«, sagte er, und da musste Oskar sogar schon wieder ein wenig lächeln. Seine Tränen versiegten ganz, als sie zu Hause ankamen und Viktor mit einer seiner Angeln in der Hand vor der Einfahrt stand und auf sie wartete.
»Du kannst meine Angel haben«, sagte er zu Oskar. »Ich habe ja noch eine andere.«
»Ich weiß nicht recht«, wendete Mama ein,
aber Papa hatte ihr wohl ein Zeichen gemacht und sie schwieg. Es war eine schöne Angel. Eine aus Bambus, mit Blei und einem roten Schwimmer und mit einem kleinen, blinkenden Angelhaken an der Schnur. So einer, von dem kein Fisch wieder freikam. Und vor allem war die Angel von Viktor. Oskars Augen strahlten. Sein kleiner Bruder Lars hopste, sodass das dicke Windelpaket unter seiner kurzen Hose hervorzurutschen drohte und versuchte, sich aus dem festen Griff seiner Mutter zu befreien.
»Auch!«
rief er und versuchte, nach der Angel zu greifen. »Auch« war das einzige Wort, das Lars sagen konnte. Und da wusste Oskar auf einmal, dass auch Lars eines Tages einen tollen Hecht angeln würde. Müllabfuhr.
»Mama und ich fahren heute Abend ins Kino«, sagte Papa beim Mittagessen. »Jule passt auf euch auf und ihr tut, was sie sagt. Und um 8 wird geschlafen, da gibt es keine Diskussion.«
sagte Oskar. Wenn Jule auf Lars und ihn aufpassen sollte, kam sie sich immer so klug und wichtig vor, dass sie kaum auszuhalten war.
»Aber ich will im Bett noch Bücher ansehen«, sagte Oskar. »Nichts ist. Ihr macht die Augen zu und schlaft.«
Das war Jule. Hatte er es nicht gesagt? Jetzt begann sie sogar schon zu bestimmen, lange bevor Mama und Papa aus dem Haus gegangen waren.
»Du kannst dir ja jetzt ein paar Bücher ansehen«, schlug Mama vor.
Das war wieder typisch. Wenn es nach Mama ginge, sollte er am liebsten immer nur Bücher angucken. Und Papa hielt auch noch zu ihr.
»Wer Bücher ansieht, macht wenigstens keine Dummheiten«, stellte er großartig fest.
»Da sollen sie sich nur nicht zu sicher sein«, dachte Oskar grimmig.
»Heute Abend kommst du mit zu mir ins Bett«, flüsterte er nach dem Essen Lars zu. »Dann spielen wir etwas Schönes.«
Lars lachte.
»Auch«,
rief er fröhlich. Oskar nickte.
»Du darfst auch mitspielen.«
Zum Glück wusste Oskar, dass Jule zu Viktor und Jakob wollte. Aber sie durfte erst gehen, wenn Oskar und Lars eingeschlafen waren. Das hatte sie Mama und Papa noch versprechen müssen, bevor sie abgefahren waren. Deshalb schickte sie Lars und Oskar auch besonders früh ins Bett.
»Aber der kleine Zeiger steht erst auf der 7,
rief Oskar empört.
»Papa hat gesagt, wir müssen erst um 8 ins Bett.«
Jule schüttelte den Kopf.
»Papa hat gesagt um 7. Zu mir, bevor er ins Auto gestiegen ist. Du hast es bloß nicht gehört.«
Oskar wusste, dass sie log. Doch sie ließ sich nicht bewegen. Und Oskar war ihr ausgeliefert. Wenn er nicht machte, was sie sagte, würde Jule morgen bei Mama petzen.
»Willst du mit zu mir ins Bett?«
flüsterte er Lars zu, als Jule die Tür hinter sich geschlossen hatte. Sofort stand Lars in seinem Gitterbett und reckte die Arme hoch. So etwas ließ er sich nicht zweimal sagen. Oskar hatte einige Mühe, ihn über das hohe Geländer zu ziehen. Er war schon ganz schön schwer für seine 2 Jahre. Lars legte sich auf Oskars Kopfkissen und sah ihn erwartungsvoll an.
»Auch«,
sagte er freudig.
»Sei ganz leise«, flüsterte Oskar. »Wir spielen, wenn sie weg ist.«
Nach einer Weile steckte Jule ihren Kopf durch die Tür.
»Schlaft ihr?«,
fragte sie. Oskar legte die Hand auf Lars Mund. Jule zog leise die Tür hinter sich zu. Dann hörte Oskar, wie sie ihre Jacke anzog und im Schuhregal wühlte. Er hörte auch, wie die Haustür hinter ihr ins Schloss fiel und wie sie die Gartenpforte zuschlug. Er lugte noch zwischen den Gardinen hindurch und sah, wie sie an der Tür zu Viktors Haus klingelte und hineingelassen wurde.
»Sie ist weg!«
rief Oskar und warf die Decke beiseite. Lars rieb sich die Augen. Fast wäre er eingeschlafen, aber nun war er doch gleich wieder hellwach.
»Wollen wir mit den Autos spielen?«
Oskar sprang aus dem Bett und zog die Kiste mit dem Holzkran unter dem Schrank hervor.
»Auch«,
sagte Lars und tappelte ihm durch das Zimmer hinterher. Lars hatte einen Kipper, auf dessen Ladefläche eine Menge Holzbausteine passten.
»Bim, bim, bim«,
machte er. Erst spielten sie eine Weile Baustelle. Lars sollte mit dem Kipper die Bausteine anliefern und Oskar baute ein Hochhaus daraus. Aber dann fuhr Lars mit dem großen Holzkipper aus Versehen in das Hochhaus hinein und die Steine stürzten zusammen.
»Pass doch auf«,
rief Oskar ärgerlich.
»Du musst vor dem Haus halten. Hier!«
Aber noch einmal wollte Oskar kein Hochhaus bauen.
»Jetzt spielen wir Müllabfuhr«, entschied er. »Das macht noch viel mehr Spaß.«
Er lief in die Küche und kam mit dem Blechmülleimer zurück.
»Wir müssen ihn erst einmal beladen.«
Vorsichtig schüttete er den Inhalt des Mülleimers auf die Ladefläche des Holzkippers. Ein Teil fiel trotzdem daneben auf die Holzdielen.
»Auch«,
lachte Lars. Der Kipper fuhr brummend durch das Zimmer und sammelte den Müll von allen Häusern ein.
»Dass die Leute auch alles wegwerfen müssen«, jammerte Oskar mit hoher Stimme. »Sie denken gar nicht an die Natur.«
Lars hopste vor Freude.
»Zu allen Häusern müssen wir«, erklärte Oskar. »Auch zu denen, die auf dem Berg stehen. Die wollen ihren Müll auch loswerden.«
Der Berg war Oskars Bett. Das Müllauto machte einen Sprung und fuhr über die Matratze, dann auf die Bettdecke und dann über das Kopfkissen.
»Auch«,
rief Lars und kletterte auf Oskars Bett.
»Pass doch auf«,
schrie Oskar.
»Das wackelt doch und kippt aus.«
Aber es war bereits zu spät. Der Kipper hatte seine Ladung verloren. Eierschalen, eine ausgepresste Zitrone und Kaffeegrund lagen auf Oskars Kopfkissen, dazwischen Asche aus dem Kamin. Die Asche war der alte Sand von der Baustelle gewesen und der Kaffeegrund hatte Kuhmist von Bauer Johansen dargestellt. Die Eierschalen waren weggeworfenes Papier gewesen. Betroffen sah Oskar auf die Bescherung. Wenn Mama und Papa nach Hause kamen und den Müll in seinem Bett fanden, war das nicht so gut. Der Müll musste wieder weg.
»Warte hier und pass auf«, befahl er Lars. »Ich hole einen Lappen.«
Im Spülbecken in der Küche lag der gelbe Abwaschlappen. Oskar machte ihn unter dem Wasserhahn nass und lief ins Kinderzimmer zurück. Er sammelte die Eierschalen und die Zitrone auf und warf sie in den Mülleimer zurück. Den Rest musste er wegwischen. Er rieb und wischte, aber der Fleck auf dem Kopfkissen verschwand trotzdem nicht.
Im Gegenteil, er wurde größer und dunkler. Bald hatte er sich über dem halben Kopfkissen breit gemacht.
»Findest du, dass es besser geworden ist?«, fragte Oskar zweifelnd.
Lars saß müde und teilnahmslos neben seinem Bett.
»Ich hole die Fingernagelbürste, vielleicht geht es damit besser.«
Aber auch das half nicht viel. Oskar holte noch eine Wasserschüssel aus dem Bad und ein Handtuch und er rieb und wischte, was das Zeug hielt. Er rieb das Kopfkissen mit Seife ein und spülte mit Wasser nach. Er probierte Scheuersand und Haarwäsche, aber der Fleck wurde nur noch größer. Zum Schluss hatte das ganze Kopfkissen dieselbe graubraune Farbe angenommen wie das Handtuch und der Küchenlappen, und Oskars Bett war nass. Der Zeiger auf der Uhr an der Küchenwand war bereits über die 9 gekrochen. Gleich würde ihr Auto angefahren kommen und dann würde es ein Heidenspektakel geben. Vielleicht gleich noch heute Abend. Vielleicht auch erst morgen früh. Aber der Krach war sicher. Lars war mit Oskars Hilfe in sein Gitterbett zurückgeklettert und schlief. Er würde natürlich keine Schimpfe kriegen. Dabei war er es gewesen, der den Kipper umgeworfen hatte. Oskar kroch zu ihm ins Gitterbett und zog ein Stückchen seiner kleinen Decke über sich. Bei Lars war es wenigstens warm und trocken, und ein wenig sicherer fühlte er sich bei ihm auch.
»Hätten wir bloß lieber Feuerwehrauto gespielt«,
sagte er in die Stille hinein.
»Mama wird wieder ein ganz böses Gesicht machen und eine laute Stimme haben, und morgen muss ich bestimmt den ganzen Tag im Zimmer bleiben und aufräumen. Hoffentlich ist kein Badewetter.«
Lars seufzte leise im Schlaf und drehte sich auf die andere Seite. Seine kleine warme Hand lag auf Oskars Bauch und sein Gesicht sah friedlich und unbekümmert aus. Und da wusste Oskar plötzlich, dass ganz andere Dinge nötig waren, um Lars den Schlaf zu rauben.
Eine Schachtel voll Glück. Oskar kannte seine Mama gut. Er hatte recht gehabt. Mit allem. Mit dem ärgerlichen Gesicht und der lauten Stimme und mit dem Aufräumen. Und auch mit Lars, der natürlich keine Schimpfe bekam und fröhlich durch das Zimmer lief und lachte. Seinen Papa kannte Oskar manchmal nicht ganz so gut. Bei dem Papa irrte er sich hin und wieder. Das war vielleicht deshalb, weil Papa die meiste Zeit auf seiner Arbeit saß und Oskar noch nicht so viel Gelegenheit gehabt hatte, ihn richtig kennenzulernen. Oder Papa ihn. Auch Papa hatte eine Ärgerfalte aufgesetzt, als er in der vergangenen Nacht neben Mama in Oskars Zimmer stand und Mama fand, dass es im Zimmer so seltsam roch und das Licht anknipste. Aber während die Ärgerfalte seiner Mutter immer tiefer wurde, als sie das Laken und den Kissenbezug von Oskars Bett riss und sich von Oskar berichten ließ, wie es zu dieser Schweinerei gekommen war, glättete sich bei dem Papa die Falte mit jedem Wort, das Oskar zu seiner Verteidigung zu sagen wusste. Stattdessen bildeten sich um seine Augen herum wie Spinnweben kleine lustige Fältchen, die Oskar das Erzählen leichter machten. Zum Schluss wurden es so viele, dass sich der Mund in die Breite zog und er sich zur Tür umdrehen musste, damit Mama ihn nicht sah. Aber Papa wollte natürlich keinen Ärger mit Mama haben und deshalb schwieg er, als sie am nächsten Morgen verkündete, dass Oskar an diesem Tag nicht einen einzigen Schritt vor die Tür setzen durfte und dass er stattdessen sein Zimmer aufräumen würde. Und nicht nur auf den Schränken, so wie sonst immer, sondern diesmal sogar in den Schränken. Und zwar in allen. Mama betonte die kleinen Wörter in und alle, und das war tatsächlich eine harte Strafe für Oskar. Härter, als er verdient hatte, fand er. Aber vorsichtshalber schwieg er. Doch selbst wenn Papa gern Ärger mit Mama gehabt hätte, es hätte Oskar nichts geholfen, denn er musste ja zur Arbeit fahren und kam erst spät am Nachmittag zurück. Und bis dahin hätte Mama ohnehin dafür gesorgt, dass Oskar tat, was sie von ihm verlangte.
»Du schüttest alle Fächer aus«, sagte sie, »und dann räumst du alles wieder ordentlich ein. Und was du nicht mehr brauchst, das wirfst du in den Papierkorb.«
Was für eine Zeitverschwendung. Warum sollte er erst alles auskippen, wenn er es danach sowieso wieder einräumen musste? Die reine Schikane war das. Und nur wegen ein paar Eierschalen im Bett. Aber Oskar hatte keine andere Wahl.
Wenn man 6 ist und wenn man noch dazu eine Mama hat, die so streng und so stark ist wie Oskars, dann muss man sich manchmal in sein Schicksal fügen. Draußen schien die Sonne und Lars lief jauchzend unter dem Fenster über die Wiese, während Mama hinter ihm herlief und ihn zu fangen versuchte. »Lars ist sowieso ihr Liebling«, dachte Oskar grimmig. Dabei hatte er genauso mitgemacht. Schniefend zog er ein Schubfach aus dem Schrank und kippte es aus. Malsachen, Knete, Ausmalhefte und eingetrocknete Tuschfarben, Zeichenpapier und Buntstifte. Alles Mädchenkram. Nie würde er damit spielen. Er nahm den ganzen Krempel und warf ihn in den Papierkorb, und schon war der Papierkorb zur Hälfte voll. Das zweite Schubfach ging genauso schnell. Was sollte er mit Kasper-Puppen? Wenn er so weitermachte, war er in einer halben Stunde fertig und konnte sich stattdessen Comics ansehen. Oskars Stimmung besserte sich. Das dritte Schubfach war interessanter. Matchbox-Autos, mit denen er schon eine Ewigkeit nicht mehr gespielt hatte. Manche davon kannte er gar nicht mehr. Das war ja fast genauso gut wie neue Autos zu bekommen. Er baute sie der Größe nach in einer Reihe auf und ließ sie um die Wette fahren. Wer es über die ersten 5 Dielenbretter schaffte, kam in die Endrunde. Das gelbe Auto mit den blauen Scheiben gewann. Schade, dass bei ihm die Türen nicht aufgingen. Oskar steckte es in die Hosentasche. Es kamen noch viel mehr interessante Dinge zum Vorschein. Einige davon hatte Oskar schon lange vermisst, wie zum Beispiel den blauen Taucher und die Magneten, mit denen man kleine Autos auf einem Stück Pappe mit selbstgemalten Straßen hin und her ziehen konnte. An andere Dinge dagegen konnte er sich überhaupt nicht mehr erinnern. Und was war das? Ganz in der hintersten Ecke des letzten Schubfachs stand ja auch seine Glücksschachtel. Seine bunt beklebte Glücksschachtel, die er selbst einmal erfunden und gebaut hatte. So eine Schachtel voll mit Glücksdingen, die jedes für sich wundervoll bringen und Wünsche erfüllen konnten. Wie hatte er die bloß vergessen können? Der beste Beweis, dass diese Dinge Glück brachten, war schon alleine die Tatsache, dass er sie gefunden hatte. Eine alte Münze, die bereits rostig war, ein Stück Angelsehne, das sich um einen Ast am Ufer verwickelt hatte, und ein getrockneter roter Krebs, bei dem leider schon die linke Zange fehlte. Dann war da sein erster Milchzahn, den er verloren hatte und an dem sogar noch getrocknetes Blut klebte. Und auch die Tüte mit den Muscheln und Steinen. Die Muscheln hatte er einmal am Strand an der Nordsee gefunden. Das war schon lange her, als Lars noch in Mamas Bauch geschlafen hatte und sie in einem kleinen Bungalow im Urlaub gewesen waren. Seitdem hatte er die Muscheln nie wieder angesehen. Aber sie waren schön. Auch ein paar wertvolle Steine waren dabei. Einige davon waren versteinerte Fischschwänze von ganz früher, wusste Oskar, als die Fische noch kleiner und dünner gewesen sein mussten. Die Fische, die Bauer Johansen im See angelte, hatten viel größere Schwänze und vor allem hatten sie Flossen. Flossen hatten die Fische früher scheinbar auch noch nicht gehabt. Einer der Steine hatte sogar ein Loch, durch das man hindurchsehen konnte. Solche Steine bringen Glück, hatte Papa gesagt. Man nennt sie Hühnergötter. Oskar hielt den Stein gegen das Fenster und sah ein Stück Himmel. Dann steckte er ihn in die Hosentasche. Vielleicht würde er ihn später einmal Lars schenken, wenn Lars 6 war. Bis dahin würde er ihn sicher selbst noch gebrauchen können. Oskar hörte die Haustür gehen und Schritte die Treppe hinaufkommen. Hastig schob er die Glücksschachtel unter sein Bett. Sie musste ein Geheimnis bleiben, ein Männergeheimnis, sonst verlor sie an Kraft.
»Wie geht es, Oskar? Darf ich einmal sehen, wie weit du bist?«
Mama schritt durch das Zimmer und spähte wie ein Detektiv in alle Ecken und Schubfächer und rümpfte ein wenig die Nase. Dann sah sie auch in Oskars Papierkorb und in den Papierkorb aus dem Arbeitszimmer des Papas und machte ein entschlossenes Gesicht.
»Das wirst du ja wohl nicht alles wegwerfen wollen«, sagte sie. »Das hat alles einmal Geld gekostet und ist noch ausgezeichnet zu gebrauchen.« Sie hob den Papierkorb in die Höhe und wendete ihn um, sodass alle Farben und Kasperpuppen durch das Zimmer purzelten. »Das räumst du wieder in die Schubfächer«, sagte sie. »Und zwar ordentlich.«
»Verdammt!«
Die Tränen stiegen hoch vor Wut in Oskars Augen, als Mama wieder verschwunden war.
Sie hat doch gesagt, ich soll wegwerfen, womit ich nicht mehr spiele. Sie hat überhaupt keine Ahnung von Aufräumen.
Es war zu ärgerlich, dass Papa mit den Schmunzelfalten um die Augen jetzt nicht da war. Warum konnte es nicht umgekehrt sein? Mama ging zur Arbeit und Papa blieb den ganzen Tag zu Hause. Dann könnten sie beide stundenlang in der Sonne vor der Tür sitzen und sich unterhalten. Über Autos und über Seeräuber und über Menschenfresser. Papa würde nicht den ganzen Tag aufräumen. Der hätte sicher viel mehr Zeit. Ihm konnte man auch von Glücksschachteln erzählen. Der verstand so etwas. Aber leider kam Papa an diesem Abend noch später nach Hause als sonst. Und als er endlich da war, setzte er sich an den Schreibtisch in seinem Arbeitszimmer. Und wenn er an seinem Schreibtisch saß, das wusste Oskar, dann hatte er kein Ohr für Glücksschachteln. Er würde wohl auf eine bessere Gelegenheit warten müssen. In der Zwischenzeit konnte er ja schon einmal eine Liste anfertigen mit all den Dingen, die er sich von seiner Glücksschachtel wünschen würde. Ein Wunsch jeden Abend. War das zu viel? Und weil er noch nicht schreiben konnte, musste er seine Wünsche aufmalen. Und so konnte er die dummen Buntstifte und den ganzen Mädchenkram doch noch einmal gebrauchen. »Willst du auch eine Glücksschachtel haben, Lars?« fragte Oskar abends im Bett, als Mama gute Nacht gesagt hatte und zusammen mit dem Papa vor dem Fernseher saß. »Dann kannst du dir jeden Abend etwas wünschen.« Lars erhob sich in seinem Gitterbett. Das klang spannend, was Oskar da erzählte, auch wenn er vielleicht noch nicht ganz verstand, worum es eigentlich ging. »Du kannst, wenn du willst, schon mal einen Zahn von mir reinlegen«, sagte Oskar und stieß mit seiner Zunge gegen den kleinen Zahn, der sich unten in seinem Mund hin und her schieben ließ. »Mit echtem Blut dran. Der fällt bestimmt bald raus.« »Auch«, rief Lars und warf vor Freude seinen gelben Teddy durch die Luft. Er traf die Lampe. Sie pendelte gefährlich an der Decke hin und her, dann gab es einen Knall, es klirrte und die schöne Lampe lag gleich neben Lars' Gitterbett auf dem Fußboden. Viel hatte nicht gefehlt und sie hätte Lars getroffen. Und da wusste Oskar plötzlich, dass Lars selbst für seine blutigen Zähne sorgen würde. Oskar zieht aus. Seit 2 Wochen stand im Arbeitszimmer von Oskars Papa ein neuer Computer. »Es war ein Supercomputer«, sagte Papa. »Das allerneueste und das allerteuerste und das allerschnellste Modell.« Er war in die Stadt gefahren und stolz mit 3 großen Pappkisten im Auto zurückgekehrt. Seitdem saß er jeden Abend bis spät in die Nacht davor und freute sich. Zuerst hatte er sich natürlich geärgert, denn das dumme Ding wollte nicht. Er hatte einen ganzen Abend lang geschimpft und geflucht, denn der Computer brummte zwar fast genauso laut wie der Kühlschrank in der Küche, aber ein Bild bekam er nicht auf den Schirm. »Morgen bringe ich das Schrottteil wieder in den Laden zurück«, hatte Papa geflucht und ärgerlich mit der Faust auf das Gehäuse geschlagen. Und da war das Bild plötzlich aufgeflackert. »Man kann einfach alles mit diesem Computer machen«, rief Oskars Papa begeistert. Es war Samstag und er brauchte nicht zur Arbeit fahren. »Dann lass ihn doch mal staubsaugen«, sagte Oskars Mama, und ihr Gesicht sah nicht so aus, als ob sie es spaßig gemeint hätte. Sie kam gerade mit einem Riesenberg Wäsche in das Zimmer und ließ ihn mit Schwung neben dem Computer fallen. »Oder Wäsche legen?« Oskar zog ein wenig den Kopf ein und ging einen Schritt zurück. Er kannte diese Stimmlage seiner Mutter. Wenn sie so klang wie jetzt gerade, war das ein schlechtes Zeichen. Aber Oskars Papa hatte nichts bemerkt. »Willst du nicht einmal die Aktienkurse an der Börse von Tokio sehen?« fragte er hingerissen. »Stell dir das vor, da sitzt man hier mitten im Wald und ist gleichzeitig in Japan an der Börse.«
»Wenn du aus Tokio wieder zurück bist, kannst du ja mal deine Unterhosen einräumen«, sagte Oskars Mama und warf mit Nachdruck die Tür hinter sich zu.
»Frauen«, murmelte Oskars Papa, »kein Verständnis für Technik, das ist mal wieder typisch.« Oskar nickte. Er fand es schön, wenn Papa zu ihm wie zu seinesgleichen über Frauen sprach. Dann kam er sich gleich eine Nummer größer vor und dann wusste er, dass Papa und er von der gleichen Sorte waren.
»Typisch Frauen«,
sagte auch er und setzte ein wichtiges Gesicht auf.
»Keine Ahnung von Börsen. Was ist eigentlich eine Börse?«
Aber dann sprach Papa nicht länger von Frauen, sondern begann, langweilige Rechenaufgaben auf dem Computer zu lösen. Oskar saß daneben und sah eine Weile zu, aber lange konnte Oskar nicht stillsitzen und neben Rechenaufgaben schon gar nicht.
»Wann bist du endlich fertig?«
fragte er und ließ seine zwei Matchbox-Autos über die Schreibtischplatte rasen und gegen das Computergehäuse stoßen.
»Ich will auch mal wieder dran sein.«
Papa hörte nicht. Er rechnete.
Die Matchbox-Autos knallten härter gegen den Computer. Ein Rettungshubschrauber musste kommen und die Verletzten aufsammeln. Er landete auf der Tastatur des Computers.
»Oskar«, sagte Papa, »kannst du nicht in dein Zimmer spielen gehen?«
»Nein«, sagte Oskar, »ich will Computer spielen. Wann hörst du endlich auf mit deinen langweiligen Rechenaufgaben?«
»Gleich«, sagte Papa.
Gleich war bei Papa eine unbestimmte Größe. Gleich konnten 5 Minuten sein oder auch 5 Stunden. So viel Zeit hatte Oskar nicht.
»Ich will aber jetzt spielen«, rief er. »Du hast schon den ganzen Tag am Computer gesessen. Jetzt bin ich auch einmal dran.«
»Gleich«,
sagte Papa noch einmal, und diesmal klang seine Stimme fast so laut wie Oskars. So ließ sich Oskar nicht behandeln. Er ließ sich nicht anschreien, nicht von seinem Papa und nicht am Samstagvormittag. Er stampfte zur Tür und warf sie krachend hinter sich zu.
»Oskar«,
hörte er den Papa von drinnen rufen.
»Bäh«,
machte Oskar und streckte der Tür die Zunge entgegen. Dann ging er eben zu Mama. Mama stand in der Küche und legte Erdbeeren auf einen Tortenboden.
»Papa lässt mich nicht am Computer spielen«,
beschwerte sich Oskar.
»Er sitzt nur immer da und rechnet und rechnet und rechnet. Ich will aber spielen. Ich habe Langeweile.«
Mama nickte.
»Wenn du Langeweile hast, kannst du mir gleich helfen, die Kartoffeln klein zu schneiden.«
Das hätte Oskar wissen müssen. Es war keine gute Idee, in die Nähe von Mama zu kommen und von Langeweile zu sprechen. Das Sicherste war, nichts gehört zu haben.
»Er hat auch noch nicht seine Unterhosen weggeräumt«,
sagte Oskar. Mama schüttelte den Kopf.
»Das überrascht mich nicht. Typisch Männer.«
Oskar nickte.
»Typisch Männer«,
wiederholte er.
»Keine Ahnung von Unterhosen.«
Es war ganz gut, Mama auf seiner Seite zu wissen, wenn Papa ihn nicht am Computer spielen ließ. Aber dann kam Papa endlich doch aus seinem Arbeitszimmer. Er stand ein wenig in der Küche herum und erzählte von der Börse in Tokio und von den Flugpreisen nach New York und von einem Gehirnforscher in Texas. Und weil Mama scheinbar auch für die Gehirnforscher in Texas nicht viel Verständnis hatte, fragte sie ihn, ob er nicht lieber den Mülleimer hinaustragen könnte. Oskar huschte zusammen mit dem Papa aus der Gefahrenzone.
»Machst du mir jetzt das Computerspiel an?«,
fragte er.
»Klar«,
sagte Papa großzügig und nahm den Mülleimer gleich mit in sein Arbeitszimmer.
»Pass auf, ich zeig dir, wie man das macht. Das ist kinderleicht.«
Es war ein spannendes Spiel, das Papa da auf dem Computer hatte. Das kleine Männchen mit den roten Hörnern und dem Schwanz hatte einen Schatz versteckt und der Held mit den blonden Haaren musste den Schatz finden. Oskar war der Held. Er musste 3-köpfige Drachen besiegen und mit fliegenden Untertassen kämpfen und unterirdischen Giftquellen ausweichen. Unterwegs konnte er Prinzessinnen befreien, die hinter dicken Gemäuern eingesperrt saßen und ihm den Weg verrieten. Er musste über Schluchten springen und sich von Lianen schwingen lassen und setzte ständig sein Leben aufs Spiel. Als er gerade auf einem dünnen Seil über einem Abgrund zwischen turmhohen Felsen balancierte, während unter ihm ein 1000 halb verhungerter Krokodile gierig ihre Mäuler nach ihm aufsperrten, riss Mama die Tür auf.
»Mittagessen, Oskar«,
sagte sie.
»Ich habe schon 3-mal gerufen. Hörst du mich nicht?«
»Gleich«,
sagte Oskar mit roten Wangen und ohne aufzublicken.
»Nicht gleich«,
sagte Mama bestimmt.
»Sofort, sonst wird alles kalt.«
Seltsam. Bei Mama musste gleich immer sofort sein. Nichts mit 5 Minuten und schon gar nicht 5 Stunden. Wer sollte sich da zurechtfinden? Aber erst musste Oskar auf die andere Seite der Schlucht.
»Ja«,
rief er ungeduldig,
»ich komme sofort.«
Wenn er jetzt schwankte, würde sein Held in die Tiefe stürzen.
Und warum steht der Mülleimer hier?« fragte Mama. »Ich habe gesagt, du sollst essen kommen. Oder hast du Watte in den Ohren?«
Sie machte drei energische Schritte durch Papas kleines Arbeitszimmer und drückte auf den Knopf des Computers. Einen kurzen Augenblick flimmerte der Bildschirm, dann waren Seil und Schlucht und Krokodile verschwunden. Entgeistert sprang Oskar auf.
»Was hast du gemacht?« schrie er. »Jetzt ist alles weg und ich war beinahe da. Jetzt kann ich wieder ganz von vorn beginnen.«
Vor Wut trat er gegen den Stuhl.
»Du bist gemein. Ihr seid alle ungerecht. Erst darf ich nicht spielen und dann muss ich gleich wieder aufhören. Mir reicht es hier. Ich ziehe aus. Das habt ihr davon.«
Er lief die Treppen hinauf in sein Zimmer und schlug die Tür hinter sich zu. Bumm! Er wollte keinen mehr sehen von dieser ganzen dummen Familie. Er würde seinen Rucksack packen und weg von hier gehen. Weit weg. In ein anderes Land mit Schluchten und mit Krokodilen und Lianen im Urwald. Sollten sie ihn ruhig vermissen, dann würden sie schon begreifen, wie ungerecht sie zu ihm gewesen waren. Aber dann war es zu spät. Oskar nahm den grünen Rucksack vom Haken an seinem Schrank. Suchend sah er sich um. Sein Schlafanzug musste mit, der Kompass und eine Taschenlampe. Der Boomerang zum Vögelschießen und zwei Comics zum Ansehen, falls er unterwegs auf einen Bus warten musste oder falls er in Gefangenschaft geriet und sich langweilte. Sein Hühnergott, denn draußen in der Welt brauchte man Glück. Ein extra Pullover gegen die Kälte und gegen den Dreck und eine Unterhose. Niemand sollte sagen, er verstünde nichts von Unterhosen. Er war ein anderer Kerl als sein Papa. Er ließ sich nichts gefallen. Dann war der Rucksack voll und mehr Zeit zum Packen hatte er auch nicht, denn er wollte jetzt los. Weg von hier, wo ihn keiner verstand. An der Haustür zog sich Oskar die Gummistiefel an, schlüpfte in seine Trainingsjacke und setzte den Rucksack auf. Dann öffnete er zögernd die Tür. Sollte er sich von Mama und Papa verabschieden, damit sie merkten, dass er es ernst meinte? Oder war es eine bessere Strafe für sie, wenn er einfach so verschwand?
»Oskar«, rief Papa aus der Küche, »wohin gehst du?«
»Ich ziehe aus«,
sagte Oskar.
»Oh«,
sagte Mama, und sie klang überrascht.
»Für immer?«
Lars kam aus der Küche gelaufen.
»Auch«,
sagte er und lief zu seinen Gummistiefeln neben der Tür. Mama lachte und nahm ihn auf den Arm.
»Du bist noch zu klein zum Ausziehen«,
sagte sie und drückte ihr Gesicht an das seine.
»Außerdem habe ich ja sonst keinen Lars mehr, wenn du fortgehst.« »Tschüss dann«,
sagte Oskar. Ganz ohne Abschiedsgruß konnte er nun wohl doch nicht losziehen, wenn sie alle so um ihn herumstanden. Papa stand in der Küchentür und machte ein bekümmertes Gesicht.
»Willst du nicht wenigstens noch etwas mitessen?«,
fragte er.
»Du kannst doch nicht hungrig von uns fortgehen.«
Oskar zögerte. Aus der Küche zog ein leckerer Duft nach Gebratenem in den Flur. Es stimmte. Sein Magen knurrte bereits. Wer weiß, wann er das nächste Mal wieder etwas Essbares fand. Aber Schwäche zeigen wollte er auch nicht gern.
»Es gibt Buletten mit Kartoffeln und Rotkohl«,
sagte Mama.
»Du isst einfach noch einen Haps und dann gehst du. Auf die 5 Minuten kommt es doch sicher auch nicht mehr an.«
»Na gut«, willigte Oskar ein.
»Wenn ihr mich zwingt.«
Sie sollten bloß nicht auf die Idee kommen, dass er essen wollte.
Nur einen Gefallen wollte er ihnen tun, weil sie ihn so sehr darum baten und weil es ihm trotz allem irgendwie leid für sie tat, dass sie von nun an ohne ihn auskommen mussten.
Die Buletten schmeckten so gut wie nie zuvor und auch das Rotkraut war noch besser als sonst. Oskar nahm sich zweimal nach. Vielleicht schmeckte es ihm deshalb so gut, weil er wusste, es war das letzte Mal. So etwas Gutes würde er sicher so bald nicht wieder zu Gesicht bekommen. Sicherheitshalber ließ er noch eine Bulette in die Hosentasche rutschen. Für heute Abend, wenn er am Lagerfeuer sitzen würde. Ihm fiel ein, dass er auch noch eine Schachtel Streichhölzer einstecken musste. Oder besser zwei.
»Bist du satt?«,
fragte Mama.
Normalerweise würde sie jetzt sagen,
»Dann nimm deinen Teller und stell ihn in die Geschirrspülmaschine.«
Aber das sagte sie heute nicht. Oskar tat es trotzdem. Sie sollten ihn in guter Erinnerung behalten.
»Also dann, tschüss nochmal«,
sagte Oskar.
Auch,
rief Lars und klammerte sich an Oskar. Vielleicht verstand er, dass Oskar nun für immer wegging. Um Lars tat es Oskar am allermeisten leid. Er konnte ja nicht einmal etwas dafür, dass Oskar ging, und nun musste er ohne einen großen Bruder auskommen, der sich um ihn kümmerte. Eigentlich war es schade für ihn. Dabei war er so ein niedlicher Kerl.
»Mach's gut, Lars«,
sagte Oskar und drückte ihn an sich. Wie süß er roch. Fast noch wie ein kleines Baby.
»Wenn ich einmal wiederkomme, bringe ich dir etwas mit.«
»Auch!«
»Draußen regnet es«, sagte Mama zu Lars. »Warte, bis es aufgehört hat, dann darfst du auch hinaus.«
Es stimmte. Draußen hatte es zu regnen begonnen. Kleine Tropfen sprühten durch die Luft und setzten feine Tupfen auf die trockenen Steine vor der Tür.
»Wenn ich jetzt losgehe, werde ich ja ganz nass«,
sagte Oskar.
»Hm?«
Mama nickte und machte ein besorgtes Gesicht.
»Vielleicht wartest du lieber noch ein bisschen, bis es aufgehört hat.«
»Na gut.«
Eigentlich war Oskar dieser Vorschlag ganz recht. Irgendwann würde der Regen sicher wieder aufhören und dann war immer noch Zeit genug, um loszugehen. Er setzte sich mit seinem Rucksack auf dem Rücken an das Fenster im Flur und sah hinaus. Der Himmel war ein endloses, trauriges Grau, das bis hinter die Baumspitzen zu beiden Seiten von Oskars Haus reichte. Auf der anderen Seite des Weges, dort, wo die Wiese begann, standen die braun gemusterten Kühe von Bauer Johansen fast regungslos und starrten mit wehmütigen Augen in die Luft. Eigentlich war es gemein, dass Mama und Papa ihn bei solchem Wetter einfach losziehen lassen wollten. Er würde nicht einmal bis zur Landstraße kommen, da wäre er schon durchnässt und durchfroren. Und wo sollte er schlafen, wenn Boden und Moos vor Nässe quietschten? Spätestens morgen hätte er eine Erkältung und würde sich hustend und mit Fieber durch die Gegend schleppen. Was hatte er doch für Rabeneltern? Warum flehten sie ihn nicht an, zu Hause zu bleiben? Da jagten sie ihn hinaus in dieses Unwetter und waren am Ende noch froh, ihn loszuwerden. Sie selbst saßen natürlich geschützt hier drinnen im Warmen und vergnügten sich vor dem Fernseher und am Computer. Sie tranken heißen Kaffee und Kakao und aßen die schöne Erdbeertorte auf, die in der Küche stand, während er vor Hunger und Erschöpfung schwankend durch die Wälder irrte und womöglich noch Verbrechern in die Hände fiel. Oskars Gesicht war so düster geworden wie die Wolken draußen vor dem Fenster. Das hätten sie wahrscheinlich gern, aber so leicht würden sie ihn nicht loswerden. Er wollte ebenfalls Fernsehen und Obsttorte mit Schlagsahne essen und warmen Kakao trinken. Und was war mit all den vielen Lego-Bausteinen und mit seinem Flugzeug, das er gebaut hatte? Sollte Lars die etwa ganz für sich allein behalten? Da hatten sie sich aber zu früh gefreut.
»Ich will auch etwas von der Erdbeertorte abhaben«,
rief er in die Küche, wo Papa gerade den Tisch abwischte.
»Was?«
sagte Papa, und er schien nicht zu verstehen, was Oskar meinte.
»Ich will auch Torte mitessen«,
wiederholte Oskar.
»Außerdem gebe ich euch noch einmal eine Chance, euch zu bessern.«
»Und ich wollte dich gerade fragen, ob ich mitkommen darf.«
»Du?«
Oskar ließ vor Schreck seinen Rucksack auf den Boden fallen.
»Willst du auch weglaufen?«
»Psst«,
machte Papa und winkte Oskar zu, näher zu kommen.
»Ich hätte dich doch nicht so allein lassen können«,
flüsterte er.
»Du wärst sonst womöglich krank geworden und verhungert. Und vielleicht wärst du sogar Verbrechern in die Hände gefallen.«
»Ich?«
wollte Oskar empört rufen.
»Glaubst du wirklich, dass ich mich von Verbrechern kriegen lasse?«
Aber da sah er die Schmunzelfältchen um Papas Augen und er sah, wie sein Auge fröhlich zwinkerte. Und da begriff Oskar plötzlich, dass auch Papa schon einmal seinen Rucksack gepackt hatte. Räuber aus dem Hinterhalt. 3 Tage und Nächte lang hatte es nun bereits geregnet und noch immer zeigte sich am Himmel kein einziger blauer Fleck. »Nur gut«, dachte Oskar, »dass ich noch zu Hause wohne. Mama und Papa hatten sich seine Drohung zu Herzen genommen. Sie wollten ihn wohl doch lieber behalten. Und darüber war Oskar froh. Oskar durfte nun so lange an Papas neuen Computer sitzen, wie er wollte. Das Dumme war nur, dass er meist gerade das nicht wollte, was er durfte. Stattdessen wollte Oskar Fernsehen, aber das erlaubte Mama nicht. Mama erlaubte immer ausgerechnet das nicht, was Oskar wollte. Deshalb war Oskar böse auf Mama. Und Mama war böse auf Oskar. Und alle beide waren böse auf das Wetter, das so tat, als wäre nicht Juli, sondern November. Schon dreimal an diesem Tag war Oskar mit trockenen Sachen und Strümpfen hinaus in den Regen gelaufen und mit triefnassen Hosen und quietschenden Gummistiefeln wieder nach Hause gekommen. Nun hingen alle drei Hosen im Keller auf der Wäscheleine und tropften. Oskar hatte sein letztes trockenes Paar an und das durfte nicht auch noch nass werden. Aber was in aller Welt sollte man tun, wenn man sich weder nass machen noch fernsehen durfte? Mit einem trüben Gesicht und der Fernbedienung in der Hand saß Oskar im Sessel vor dem Fernseher und starrte in die graue Röhre. Vielleicht ließ sich Mama auf diese Weise ja doch noch erweichen. Aber Mama saß am Tisch und las die Zeitung, und sie schien gar keine Notiz von ihm zu nehmen. Im Bildschirm des Fernsehers spiegelte sich winzig verkleinert Oskars eigene Gestalt im Sessel wieder. Oskar runzelte die Stirn und machte ein böses, gefährliches Gesicht. Dann kniff er drohend ein Auge zusammen und zielte mit der Fernbedienung auf den Fernseher. Die kleine Figur auf dem Bildschirm tat dasselbe. »Peng!« sagte Oskar und drückte ab. Die Gestalt auf dem Bildschirm fiel seitwärts. Volltreffer! Mama reagierte nicht. Da konnte er tot sein und sie nahm es nicht einmal wahr. Im Kinderzimmer war Lars von seinem Mittagsschlaf erwacht. Oskar hörte, wie er am Gitter seines Bettes rüttelte. Er wollte aufstehen. Mama erhob sich und ging die Treppe hinauf. Wenig später kam sie mit Lars auf dem Arm zurück. Als er Oskar erblickte, jauchzte Lars und befreite sich aus ihren Armen. Er war frisch und ausgeruht und drückte sich erwartungsvoll neben Oskar in den Sessel. »Willst du auch Fernsehen?« fragte Oskar so laut, dass auch Mama es hören musste. Lars nickte. »Weinst du, wenn du nicht Fernsehen darfst?« Lars nickte wieder. Stärker. »Lars weint, wenn er nicht Fernsehen darf,« rief Oskar. »Kannst du nicht irgendetwas spielen?« fragte Mama. »Oder basteln?« »Ich würde ja kleine Pappschachteln basteln,« sagte Oskar. »Aber ich weiß nicht mehr, wie man die macht.« »Hm,« sagte Mama. »Das kann doch gar nicht so schwer sein.« »Im Fernsehen zeigen sie ja immer, wie man welche macht,« sagte Oskar. »Ich habe es schon einmal gesehen. Ich habe es bloß wieder vergessen.« »Ach, wirklich?« »Ja,« beteuerte Oskar. »Beim Fernsehen kann man fast alles lernen.« »Aha,« sagte Mama und dann seufzte sie. »Also na gut, meinetwegen.« Es war schwer genug, einen Jungen zu haben, der regungslos vor dem Fernsehgerät saß und in eine graue Röhre starrte. Aber zwei, das war zu viel. Doch leider kam gerade nichts über Pappschachteln. Im Gegenteil, Oskar hatte Glück. Es kam ungefähr das Beste, das es gab. Ein Räuberfilm voller Räuber mit Schlapphüten und roten Nasen in unrasierten Gesichtern und mit Fäusten, die so groß waren wie Fußbälle. Solche Räuber, die es nur in den guten alten Zeiten gab, als das Leben noch gefährlich und voller Abenteuer war. Räuber, die im Wald hausten und Goldkutschen mit feinen Damen und Säcken voller Edelsteine auflauerten. Solch eine Kutsche kam in der Ferne auch gerade den Waldweg entlang gejagt, als Oskar den Fernseher anschaltete. Sie wurde von 6 Pferden gezogen, die in Reihen zu je 2 vor ihr hergaloppierten und von einem peitscheknallenden Kutscher angetrieben wurden. Am Wegesrand, in den Bäumen versteckt, lauerten unterdessen die Räuber auf den Augenblick, in dem die Kutsche sie erreichen würde.
»Gleich wirst du was erleben«,
flüsterte Oskar Lars zu, der gebannt neben ihm im Sessel klemmte. »Gleich springen sie auf die Kutsche und fesseln die Reichen und nehmen ihnen ihr ganzes Gold weg.«
»Auch«,
jubelte Lars.
»Aber vielleicht ist die Kutsche auch zu schnell für die Räuber. Ich weiß nicht.«
Aufgeregt drückte sich Oskar tiefer in den Sessel. Die Kutsche näherte sich den Räubern in einem atemberaubenden Tempo. Die Pferde schienen förmlich durch die Luft zu fliegen und die Räder der Kutsche berührten kaum den Boden. Nie würde es den Räubern gelingen, eine Kutsche mit dieser Geschwindigkeit zu stoppen. Doch es waren gewitzte Räuber. Gewitzter, als selbst Oskar es für möglich gehalten hätte. In dem Augenblick, als die Pferde an ihnen vorübergaloppierten, genau in diesem Moment schwang der Räuberhäuptling der Kutsche ein langes Seil hinterher, das an seinem einen Ende um einen dicken Baumstamm geschlungen war. Am anderen Ende des Seils war ein großer Haken befestigt. Der Räuberhäuptling musste das viele Male zuvor geübt haben, denn der Haken verfing sich genau in der Mitte der Hinterachse und wurde von der Kutsche mitgerissen. Die Pferde mussten Gefahr gewittert haben, denn sie stürmten durch den Wald, als ginge es um ihr Leben. Aber plötzlich gab es einen Ruck. Das Seil spannte sich, es knirschte und krachte und die Achse riss mitsamt den zwei Hinterrädern aus dem Fahrgestell. Die Kutsche schlug hart auf den Boden und eine dicke Staubwolke wirbelte hinter ihr auf. Die Damen schrien, die Pferde wieherten und die Räuber kamen aus ihren Verstecken hervorgestürmt.
»Yippie!« schrie Oskar.
»Auch!« rief Lars.
»Was geht denn hier vor sich?« fragte Mama. Sie war gerade mit einem Tablett mit Kakao zur Tür hereingekommen und sah verständnislos auf die Räuber, die soeben damit begonnen hatten, die blassen, quietschenden Damen von ihren Sitzen zu zerren.
»Pappschachteln sind das aber nicht«, murmelte sie. »Ich möchte wissen, was du von diesem Blödsinn lernen willst.«
Genau dasselbe überlegte eine Stunde später auch Oskar. Zu schade, dass es keine Kutschen aus Gold und Silber mehr gab, die mit feinen, blassen Damen beladen waren und den Waldweg hinter Oskars Haus entlang gerumpelt kamen. Alles, was es heutzutage gab, waren langweilige Autos und Traktoren und Fahrräder aus Blech und Rost. Nicht einmal die Damen waren so fein wie früher. Sie trugen Schürzen und Gummistiefel und sie schrien nur, wenn sie entdeckten, dass Oskar etwa einen Weihnachtsbaum in das Salatbeet seiner Mutter gepflanzt oder kleine zappelnde Kaulquappen im Toilettenbecken ausgesetzt hatte. Aber Haken? Haken gab es auch heutzutage noch. Und woanders konnte man einen ordentlichen Haken finden, wenn nicht in Bauer Johansens Scheune? Dort fand Oskar auch einen langen Gartenschlauch, der aufgerollt an der Scheunenwand hing. Er knotete den Haken an das eine Ende des Schlauches und band das andere Ende mit vielen Knoten und Schlingen an dem Pflug fest, der vor der Scheunentür abgestellt war. Nun musste nur noch jemand vorüberkommen. Es hatte auch endlich zu regnen aufgehört. Die Wolkenwand war aufgerissen und in den Pfützen spiegelten sich die ersten vorsichtigen Sonnenstrahlen. Oskar schaute aus der Scheune, um zu sehen, ob nicht doch von irgendwoher eine alte Kutsche oder etwas ähnlich Brauchbares angerumpelt kam. Aber alles, was er sehen konnte, war seine große Schwester Jule, die gerade ihr Fahrrad die Kellertreppe hinaufschob.
»Wo willst du hin?«
rief Oskar und schlenderte ihr mit dem Schlauch in der Hand entgegen.
»Wehe, du spritzt mich nass!«
»Hier kommt gar kein Wasser raus«,
erwiderte Oskar und lächelte. Plötzlich wusste er, was er tun würde. Jules Fahrrad war zwar nicht gerade eine Goldkutsche, aber Jule selbst hatte ein paar silberne Ohrringe in den Ohren und quietschen konnte sie ebenfalls ganz hervorragend.
»Warum fährst du nicht ein wenig den Weg rauf und runter?«
schlug er vor.
»Warum sollte ich das denn tun?« »Nur so. Ich will einmal etwas ausprobieren.« »Du willst mich nass spritzen, ich kenne dich«,
rief Jule.
»Geh mir aus dem Weg!«
»Ich wette, dass du in eine Pfütze fällst«,
rief Oskar.
»Was kriege ich, wenn ich die Wette gewinne?«
»Ich wette nicht mit Säuglingen«,
antwortete Jule und trat in die Pedalen.
»Ich wette, dass ich schneller bin als dein Fahrrad.«
»Das bist du nicht.«
»Das bin ich doch.«
Jetzt war der Augenblick gekommen. Jule versuchte, ihn abzuschütteln und trat in die Pedalen, so schnell sie konnte. Oskar lief mit dem Haken in der Hand hinter ihrem Fahrrad hinterher und schwupp saß der Haken in ihrem Gepäckträger. Oskar war selbst überrascht. Genauso gut wie die Räuber konnte er das und ohne vorher trainiert zu haben. Noch zweimal trat Jule in die Pedalen. Dann gab es einen Ruck, das Fahrrad blieb urplötzlich stehen, dann kippte es seitwärts und ehe Jule begriff, was geschehen war, lag sie unter dem Fahrrad begraben in einer Regenpfütze. Oskar war stehen geblieben und lachte. und Jule schrie fast genauso schön wie die feinen Damen in dem Räuberfilm.
»Juppie, jetzt bist du gefangen«, rief Oskar und lief auf sie zu. »Jetzt musst du mir deinen Schmuck geben, sonst fessle ich dich.«
Er wich einen Schritt zurück, als er Jules Gesicht sah.
»Wenigstens deine Ohrringe kannst du mir geben«, sagte er. »Deine Halskette darfst du behalten. Es war doch ein guter Trick, findest du nicht?«
Jule erhob sich. Ihre Hose war nass und an ihrer Jacke hing schwarzer Schlamm. Über ihre Wange zog sich eine rote Schramme.
»Na, warte«, zischte sie, »das wirst du bereuen.«
Wortlos zog sie ihr Fahrrad aus der Pfütze und schob es zum Haus zurück. Warum warf sie sich nicht einfach auf ihn und verprügelte ihn? So gefasst hatte sie noch nie reagiert, und das war irgendwie beunruhigend.
»Aber ich kann doch auch nichts dafür, dass hier überall Pfützen sind«, murmelte Oskar.
Kurze Zeit später kam Jule wieder aus dem Haus. Sie hatte neue Sachen an, und sie lächelte ein hässliches, gemeines Lächeln.
»Du sollst einmal zu Mama kommen.«
»Aber Mama will doch, dass ich beim Fernsehen etwas lerne«, verteidigte sich Oskar. »Sie hat es selbst gesagt.«
Er lag in seinem Bett und Papa saß neben ihm. Draußen vor dem Fenster sang eine Amsel ihr Abendlied und die Sonne machte sich ebenfalls zum Untergehen bereit. Papa hatte graue, freundliche Augen. Bekümmert hielt er Oskars Hand.
»Ja«, seufzte er, »aber doch nicht solche Dummheiten. Nun erlaubt Mama sicher nie wieder, dass du einen Räuberfilm siehst.«
»Das macht nichts«, tröstete ihn Oskar. »Dann gucken wir das nächste Mal eben einen Western. Western sind sowieso besser. Nicht wahr, Lars?«
Lars kroch unter seiner Decke hervor und richtete sich auf. Über seinem dicken Windelpo saß Oskars Cowboygürtel und in dem Gürtel steckte sein Holzgewehr. Oskar sah, wie sich Papa einen kurzen Augenblick bemühte, ein strenges Gesicht zu machen.
»Aber Lars«, sagte er, »was soll denn das im Bett?«
Doch dann zog sich sein Mund in die Breite, seine Augen wurden fröhliche, schmale Schlitze und er ging zu Lars ans Bett und nahm ihn liebevoll auf den Arm.
»Wie kannst du uns denn nur so erschrecken mit deinem gefährlichen Gewehr?«
Lars quietschte und strampelte und versuchte, sich aus Papas Arm zu befreien. Als ihm das nicht gelang, biss er ihn ins Ohr. Und da wusste Oskar plötzlich, dass es besser war, wenn Lars nicht allzu viele Western zu sehen bekam.